In dem Moment habe ich gedacht, was ist denn mit dir passiert? Wie du mal drauf warst als kleiner Bub und jetzt fällt dir nichts mehr ein. Wo ist denn die ganze Fantasie hin? Und das, dann war es, dass der kleine Junge nimmt mich an die Hand und führt mich ins Abenteuer.
Okay. Ja, stimmt.
Und so, und dann war der Knoten geplatzt und der Rest war dann in ein paar Monaten einfach da.
Herzlich willkommen zu Auf ein Glas Wein mit, dem Podcast des SZ Brand Studios. Mein Name ist Theresa Olkus und in diesem Podcast mache ich das, was ich am liebsten mache, spannende Persönlichkeiten auf ein Glas Wein treffen. Es gibt nämlich eine Sache, die ich immer wieder feststelle, dass man sein Gegenüber auf die Art so richtig gut kennenlernen kann und beim Wein oft die besten Gespräche entstehen. Mein heutiger Gast ist Hartmut Engle. Hartmut ist der Frontsänger von PUR seit inzwischen über 40 Jahren. Ehrlich gesagt denke ich, dass doch jeder zumindest ein Lied von PUR kennt, sei es Abenteuerland, Lena oder Hab mich wieder mal an dir betrunken. Insgesamt habe ich wirklich versucht, professionell zu bleiben. Die Wahrheit ist aber, dass ich vor Aufregung die Nacht vor unserem Treffen kaum schlafen konnte. Man muss vielleicht dazu sagen, dass ich mit PUR groß geworden bin und bis heute mit Abstand meine meistgespielte Playlist, die PUR-Playlist ist. Kurz, mit Hartmut bin ich also in den Kindergarten gegangen, zur Schule, zur Uni und bis heute durch irgendwie jede Lebenslage. Und damit bin ich ganz sicher nicht die Einzige. Umso mehr war ich aber natürlich auch gespannt, ihn jetzt endlich persönlich kennenzulernen. Wir haben uns in seiner Heimatstadt Bietigheim-Bissingen getroffen. Und weil er mir erzählt hat, dass er nach einer gespielten Show immer ganz überwältigt und fast schon emotional ist, wollte ich natürlich von ihm wissen, wie es ihm ganz ohne Konzerte im Ausnahmejahr 2020 ging. Ich habe ihn gefragt, wie man es schafft, scheinbar so viele Menschen mit seinen Liedern tief aus der Seele zu sprechen und warum er zum Glück nie müde wurde, in seinen Songs oft auch eine politische oder kritische Botschaft einzubauen. Und ja, ich habe ihn auch gefragt, ob er den berühmt-berüchtigten PUR-Party-Hitmix überhaupt noch hören kann. Was den Wein anbelangt, muss man zugeben, ich habe Hartmut ganz schön gefordert. Ich habe ihm einen Wein mitgebracht, der sowas von fernab der konventionellen Art ist und was man so, würde ich sagen, bisher eher weniger kennt. Es war eine Rebsorte, die in seiner Heimat zwar zu Hause ist, nämlich Trollinger, aber die man in der besonderen Art dort aktuell doch eher noch selten findet. Es war ein Naturwein, also ein Wein ohne alles, ohne zusätzliche Hefe, ohne Schönung und ohne Klärung, also fast schon naturtrüb, könnte man sagen. Ich finde es oft schade, dass der Sorte Trollinger ihr Ruf so dermaßen vorauseilt. Und gerade deswegen wollte ich Hartmut damit überraschen und vom Gegenteil überzeugen. Wohl wissend, dass er normalerweise am liebsten das Gegenteil trinkt, nämlich schwere südländische Rotweine. Jetzt steigen wir aber erstmal ein ins Gespräch. Präsentiert wird dieser Podcast wie immer vom Deutschen Weininstitut und ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Hartmut, seit 40 Jahren seid ihr eine Band und ich bin mir sicher, 2020 war trotzdem das wahrscheinlich außergewöhnlichste Jahr so als Band, ganz ohne Konzerte, ohne Auftritte. Hattet ihr Anfang des Jahres noch irgendwas?
Nein, wir wollten uns in aller Ruhe vorbereiten auf die Aufzeichnung von MTV Unplugged im Zirkus Krone Bau in München und das sollte im Juli sein. Und dann war das klar, dass das nicht geht. Und wir wären jetzt nächste Woche praktisch zum Proben gekommen und hätten uns für November, Dezember auf große Hallen, ausverkaufte große Hallen gefreut. MTV Unplugged, aber das wird jetzt alles erstmal nicht sein. Und wie es dann weitergeht, das weiß man nicht. Also es ist schon ein merkwürdiges Gefühl, so dessen beraubt zu sein, auf was man sich beruflich am meisten freut.
Nämlich und das
für
immer
uns
noch
auf der Bühne stehen, ja. Ist für uns nach wie vor die Kür. Studio ist für mich Pflicht, für einen oder anderen Musiker ist Studio fast lieber, aber für mich ist auf die Bühne gehen und Kontakt mit den Leuten haben, das ist es. Und das ist jetzt in der Form nicht möglich.
Aber es war tatsächlich dann gar kein Konzert richtig
Nein,
dieses Jahr?
Ich war im September 2019, hat unsere Open-Air-Tour aufgehört. Das war das letzte Konzert, das ich Stand jetzt gespielt habe.
Und wie ist das Gefühl so in einem Jahr wie 2020? Kribbelt es schon arg? Also es ist schon was, was eigentlich dazugehört und was man braucht, oder?
Also ich kann schon mal ein Jahr warten, wenn ich genau weiß, dann und dann geht's los. Das wäre jetzt auch eine lange Pause gewesen. Wir hätten ja nur diese Aufzeichnung gehabt im Sommer. Allerdings mit einer unglaublichen Vorbereitung. Wir hätten amerikanische A Cappella-Stars da gehabt. Wir hätten eine Band aus der Schweiz, die Klezmer-Musik macht. Wir hatten so viele tolle Gäste eingeladen und es war alles logistisch vorbereitet und es ist jetzt alles einfach nicht gewesen. Und
das ist so bitter.
Ja, und ja. Jetzt befasst man sich einfach nur mit dem Gedanken, irgendwie ein Ziel möchte man haben und irgendwann dann mal wieder auf die Bühne. Im Moment kann es keiner sagen. Wir haben jetzt quasi nicht wirklich als Notlösung, aber unsere Pläne einfach umgeworfen und gesagt, wir feiern einfach unsere 40-Jähriges ein bisschen früher. Eigentlich wäre es erst im Frühjahr gewesen.
Ah, das wollte ich nämlich auch mal fragen, ob es so exakt
Nee, so ganz war. Exakt. Eigentlich wäre Frühjahr nächsten Jahres. Aber die Platte kommt jetzt quasi vor Weihnachten und dann hat man die im Frühjahr und kann ein bisschen gedanklich mitfeiern, solange wir es nicht mit den Leuten physisch können.
Üben für zum Mitsingen für die MTV Unplugged-Tour. Gehen wir doch noch mal ganz zurück, also ins Jahr 1987, als passenderweise heute hab mich wieder mal an dir betrunken, war ja eigentlich so der
erste Radio-Hit, also das erste, das so bundesweit über die damals ja nur vorhandenen öffentlich-rechtlichen Sender ganz gut gespielt wurde. Ja. Das war so unser Einstieg in die Medienwelt.
Mit dem die Leute euch heute verbinden und mit dem alles losgegangen ist. Ich kann mich noch erinnern, also bei mir ist pur so ein wirkliches Kindheitsgefühl, weil wir immer von der Schule heimkamen und pur lief, wenn die Mama geputzt hat oder sonst irgendwas. Und sie hat immer gescherzt, dass wir kein Gedicht auswendig lernen können, aber alle Songtexte auswendig können. Und ich weiß noch, dass ich habe mich wieder mal an dir betrunken, so als Kind noch gar nicht verstanden habe, diesen hochprozentigen Liebesrausch. Ich glaube, das kommt wahrscheinlich erst ein bisschen später.
Ja,
aber das war ja eigentlich wirklich der allererste so größere Hit. Wenn du dich zurückerinnerst, was wäre gewesen, wenn dieser Durchbruch damals nicht gewesen wäre?
Also der wirkliche Durchbruch, dass wir sagen konnten, so ab jetzt ist das auch finanziell eine freudige Angelegenheit, das war noch ein paar Jahre später, das 92, eigentlich ungewöhnlicherweise durch ein Live-Album. Unser erstes Live-Album, wo wir eben auch Stücke wie Hab mich wieder mal eine betrunken, alles, was bis da schon im Radio für die Leute hörbar war, was sie aber noch nicht immer ganz klar identifizieren konnten, zu welcher Band es gehört, das haben wir quasi best of live gespielt. Und die Platte war dann unser erster wirklich Millionenseller. Und ab da war das finanziell irgendwie auch ganz prima.
Da mussten die Filmschwaben sich auch keine Gedanken mehr machen.
Also ab da war plötzlich die Hungerleiden, die studentischen Hungerleider, die zwar gefühlt Profimusiker waren ab 87, da war die Unterschrift unserem Plattenvertrag. Wir haben aber, ich glaube, wir haben 1500 Mark im Monat, haben wir uns ausbezahlen können.
Okay, das ist ja doch...
Das ist überschaubar.
Wollte ich gerade sagen.
Die meisten haben noch günstig zu Hause gewohnt. Und ich war also auch ganz lange noch wirklich eingetragener Student, Englisch, Deutsch für Lehramt am Gymnasium und bin dann auch nicht mehr hin, aber man ist noch ein bisschen eingetragen gewesen, solange das noch nicht so ganz gut und rund lief. Was sonst gewesen wäre, wenn es nicht geklappt hätte, dann vermutlich das Studium beenden und dann wäre ich heute Gymnasiallehrer.
Aber begonnen hat ja tatsächlich alles auch am Gymnasium in Bietigheim-Bissingen, kann man sagen. Da habt ihr euch kennengelernt. Seid ihr manchmal zurück an so einer alten Wirkungsstätte? Weil dort waren ja auch die Bandanfänge, oder?
Ja, also da gibt es viele Zufälle. Mein Sohn hatte ein paar Jahre lang Schlagzeugunterricht in den heiligen Räumen unseres alten Gymnasiums. Und da habe ich ihn immer hingebracht und habe dann gewartet draußen und dann sind die Gedanken nochmal zurückgegangen. Und es wird auch für Doku-Filmchen immer noch gern genommen, dass man den alten Hausmeister fragt, wie waren die Jungs damals? Und
den gibt es immer noch?
Einen davon gibt es wirklich immer noch. Und auch zum Teil auch Lehrer, die jetzt vermutlich alle schon in Rente sind, aber die gibt es alle noch. Die Fluktuation in Bietigheim ist generell nicht so groß. Also wenn man sich an Menschen gewöhnt hat, dann kann man die noch sehr lange hier immer wieder treffen in der Stadt.
Man sieht oft die gleichen Leute, das ist doch eigentlich auch schön.
Finde ich auch,
ja. ihr habt euch dort ja kennengelernt. Du bist aber, wenn ich das richtig verstanden habe, ja so als letztes Glied in die oder eigentlich als die Stimme dann dazu gekommen.
Das war ab 1975 fingen die Jungs an. Die waren fast alle eine Klassenstufe höher als ich. Mhm. Und ich habe dann beim Keyboarder Klavierunterricht genommen und der sagte, ich habe dich ja mal singen gehört zum Klavier und du singst ja ganz gut. Wir brauchen mal einen Sänger, der vorne sitzt. Bis dahin hat der Schlagzeuger von hinten gesungen und das war nicht wirklich optimal. Und dann bin ich eingestiegen und dann gab es noch einige Umbesetzungen. Also von der Mannschaft, die heute übrig ist, oder dann ab 81, haben wir gesagt, hat sich die Spreu vom Weizen
das
getrennt.
Das wäre ein Jubiläum nächstes
Genau.
Jahr.
Genau. Okay. Und ab 81, da kam Rudi dann als letzter von den eigentlichen fünf, die dann pur geworden sind, noch dazu. Ich war sozusagen der Dritte und bin aber heute mit dem Ingo zusammen der Dienstälteste. Also wir spielen seit 76 zusammen in der Band. Das heißt, das ist schon ein bisschen mehr sogar als 40, das ist 44 Jahre.
Ja. Wann hast du gemerkt, also Ingo ist es ja dann aufgefallen, deine Stimme, und wann hast du gemerkt, dass du eben nicht nur eine gute Stimme hast, sondern auch die Texte, also die Gabe, die Texte so zu schreiben?
Also das mit der Stimme, das kam von Haus aus. Mama, Papa, Singgemeinschaft, Ingersheim.
Der Gesangsverein.
Schwester, ambitionierte Sängerin auch, hobbymäßig. Mhm. Und mein Bruder hat als Student auch in vielen Bands gespielt. Also es wurde im Hause Engler generell ganz gern und viel gesungen. Nicht immer gemeinsam, aber jeder so für sich. Und die Ambition, dann in so eine Band reinzugehen, das war dann aber wirklich Zufall. Also ich bin da nicht rumgelaufen und hab's gesucht, sondern das kam dann wirklich auf mich zu. Und mir hat dieses dreimal in der Woche Proben mit den Kumpels, wir waren dann so wie so eine Gang, wenn man in der Pubertät ist, dann ist es ein schönes Gefühl, dass man sich irgendwo zugehörig fühlt und dass man dieselben Hobbys hat wie die anderen, die dabei sind. Und mit der Zeit, wir hatten den ein oder anderen Ferienjob, dann auch als Studenten später immer wieder gejobbt, um neue Mikrofone, um irgendwelche Monitorboxen oder Keyboards zu kaufen. Keiner von uns hatte leider einen reichen Papa, der da irgendwie ein bisschen Gas geben konnte. Wir hatten auch einfach keine großen Connections in keine Richtung. Wir haben so vor uns hin musiziert. Dann nach dem Abitur und während des Studiums haben wir festgestellt, dass es quasi nichts gibt, was uns mehr Spaß macht. Und das war bei uns allen so. Also haben wir dann auch die ganzen Studiengänge so konzentriert, dass fast alle Stuttgart oder in der Nähe waren, dass wir eben nebenher ganz intensiv weiter an unserer Musik feilen und basteln konnten, haben zum Gelderwerb in amerikanischen Clubs Musik gemacht. Die gab es ja damals ganz viel, Soldatenclubs, NCOs und Officers Clubs. Mhm. Und da haben wir von AC/DC bis Zappa alles mögliche gespielt.
Ich wollte gerade fragen, was da so gespielt wurde.
Das war eine harte Schule.
Beispiel, also was war da so auf der Bühne von Pur?
Der Unterschied zwischen den verschiedenen Engagements, die hatten einfach immer Donnerstag, Freitag, Samstag gibt es Live-Musik im Club. Und manchmal waren da fünf Jungs, die haben die ganze Zeit nur Play Some Van Halen, Play Jump oder Play Some AC/DC geschrien. Und dann hatte man Offiziersclubs, da war alles ganz fein. Da hat man dann so ein bisschen Elvis ausgepackt. Und dann gab es auch Festzelte, Kaiserslautern zum Beispiel, eine Amerikaner-Hochburg zu der Zeit. Und da hat man dann vor 2000 relativ angetrunkenen GIs, die auf den Tischen getobt haben, gespielt. Und das alles musste man dann irgendwie bewerkstelligen. Und das war eine total harte und gute Schule. Und wir waren umso begeisterter, dann nur eigene Musik in kleinen Jugendhäusern zu spielen vor 30 Leuten. Aber wir hatten die Professionalität des Auftretens. Die haben wir uns da schon auch mitgeholt.
Wenn ihr in diesen amerikanischen Clubs gespielt habt und du meinst auch das Studium, du wärst wahrscheinlich Englischlehrer geworden. Mhm. Es stand aber nie zur Debatte, dass die Songs, die ihr schreibt, auf Englisch sind, oder?
Doch, als ich in die Band eingestiegen bin mit 15, da hatten die entweder Coversongs oder eben ganz schlecht getextete Schulenglisch-Songs. Und here we standing on the stage like some monkeys in their cage.
Das war eine Songzeile.
So, das war eine Songzeile, ja. Von einem dieser Werke aus der Zeit.
Die kam
nicht von mir. Ich habe dann ein, zwei Auftritte gespielt und dann habe ich den Jungs vorgeschlagen, wie wäre denn das, wenn wir mal Deutsch probieren würden? Wir waren neben der Spur, wie sonst keiner. Damals gab es die Neue Deutsche Welle. Wir haben Hermann Hesse Texte vertont.
Am Trend vorbei.
Komplett am Trend vorbei. Wir waren romantisch verspielt und alle anderen haben da gemacht. Und
uns hat gelangt.
Uns hat keine Plattenfirma wirklich auch nur anhören wollen. Es war alles irgendwie daneben und verkünstelt und 15 Minuten Stücke, aus denen man später vermutlich 5 gemacht hätte. Das war die ganz heiße Phase. Wir hatten lange Haare und Parkas und waren alle, glaube ich, komplett links ausgerichtet und ja, haben das so durchgezogen. Da gab es auch noch kein Liebeslied, das wäre zu peinlich gewesen. Das waren wirklich so thematisch sehr engagierte Dinge. Mhm. Mein allererster Text, den ich dann mit 15 geschrieben habe, das war 77 und da gab es gerade die RAF. Mhm, und dann gab es eine Riesendiskussion, ob man die Todesstrafe wieder einführen sollte.
Okay.
Und ich habe dann einen Song gemacht, ganz krass, Der Henker hieß das. Und da geht's
mit 15?
Einen, der Kinder schändet. Mhm. Und ob man da Rübe abruft oder wo sind die Grenzen? Mhm. Also hochinteressant, dass ich für mich selbst heute ein Wunder, wenn ich das anhöre, wie ich als 15-Jähriger drauf war oder mit 16 damals. Und das gibt's auch auf Platte. Mhm. Die allererste, die wir noch selbst gepresst haben, ohne Plattenfirma, die ist dann aber 83 erst erschienen. Da sind die Erstlingswerke drauf. Und das Lied heißt Der Henker. Und das kann man da wirklich noch hören. Gibt's sogar auf Spotify.
Oh, dann muss ich mal.
Ja, es ist lustig, wenn man die Hintergründe bedenkt.
Ja, aber dieses politisch, gesellschaftlich Engagierte, auch Nachdenkliche, ist ja schon auch bis heute geblieben, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also, wir sind Unterhaltungskünstler und ein Konzert sollte auch so sein, dass die Leute am Schluss wirklich glücklich rausgehen. Aber das heißt ja nicht, dass man permanent nur Friede, Freude, Eierkuchen verbreitet und die Leute nur schunkeln lässt. Das darf alles auch sein, aber es gibt schon die Momente, wo wir auf andere Dinge abzielen. Und das macht pur aus. Und ich glaube, das hat uns letztendlich auch die Akzeptanz und die Glaubwürdigkeit gebracht, die man braucht, wenn man das so lange macht.
Ihr hattet ja auch, das bringt mich zum Stichwort pur, genau. Ich mache mal den Wein nebenbei auf.
Kein Schorle.
Keine Schorle. Aber ich bin sehr gespannt, was du sagst. Ja. Weil
anders.
Ja, genau. Ich habe so lange, also ich habe ehrlich gesagt in letzter Minute gerade nochmal umentschieden, was ich dir mitbringe. Bist du denn experimentierfreudig?
Ja, ja. Bei Wein, ich liebe Experimente.
Oh, dann hätte ich sogar das andere.
Ja, es ist ja nichts langweiliger, als bei Weinen immer denselben zu trinken.
Okay,
Angebot, das es gibt.
Dann bin ich ja sowas von froh, weil ich würde jetzt mal behaupten, es steht nicht vorne drauf, ne? Du kannst es noch nicht sehen. Mhm. Ich würde jetzt mal behaupten, das ist, was du sonst wahrscheinlich eher nie trinkst. Also ich muss ja zugeben, ich habe auch mit deinem Management gesprochen, was ich denn gerne, in welche Richtung, da wurde auch gesagt, sehr gern auch dunkle rote Weine.
Zu der Jahreszeit besonders.
Ja,
also im Sommer, ich bin ja auch viel auf Mallorca, weil ich da ein Haus habe, da ist Weißwein und Rosé, aber jetzt zu der Jahreszeit liebend gern Rotwein.
Okay, also Rotwein ist es. Ich schenke dir mal ein, vielleicht. Dunkelrot ist natürlich was anderes, ne?
Ja, das.
Was würdest du sagen, wenn ich Trollinger mitgebracht habe?
Es gibt inzwischen auch gut gemachte Trollinger. Mhm. Aber das ist natürlich für jeden von uns, denke ich, da haben wir so ein piefige ältere Leute, die in der Weinstube sitzen und in diesem Viertel ist Schlotzer.
Ja.
Und die trinken Lemberger oder was trinken die? Ja.
TL sogar.
Genau, Trollinger-Lemberger. Ja. Und die waren eigentlich mehr so die saure Abteilung immer unterwegs. Mhm. Und ich denke, wir haben zu der Zeit dann eigentlich hauptsächlich, wenn wir in der Kneipe waren, oder eigentlich nur Bier getrunken. Man hatte in unserem Alter, gab es ja nicht dieses Vorglühen mit den Mixgetränken, sondern wir haben wirklich einfach Bier getrunken. Und das mit dem Wein kam dann wirklich erst auch ein bisschen durch den Erfolg, als man sich mal einen guten Wein auch
gegönnt,
sich gegönnt hat oder auch eingeladen wurde, wo es gute Weine gab. Mhm. Und ich kann mich noch an den Chef von der Plattenfirma erinnern, der gesagt hat, ihr lest nicht immer die Karte von oben, ihr lest sie jetzt auch mal von unten.
Oh, aber da stehen immer die, die da hochpreisig sind die waren.
Ja, aber da wir sehr erfolgreich waren, dann irgendwie Anfang der 90er, hat man uns so ein bisschen dazu erzogen, auch mal was Exklusiveres zu probieren. Und da haben die meisten von uns dann festgestellt, dass ein guter Wein mitunter, auch wenn er ein bisschen teurer ist, dann halt auch richtig gut schmeckt.
So eine gewisse Knigge, die man dann mitbekommen hat. So und kannst du dich erinnern, also würde mich nur mal interessieren, was das so war. Hat man sich damals Champagner gegönnt oder hat man sich irgendwelche...
Also ich spreche jetzt wirklich von der Zeit so bis 87, da war der Plattenvertrag.
Also noch kein Champagner.
Da gab es noch kein Champagner. Den Champagner gab es dann wirklich, das war schon ein bisschen, das haben wir gespürt. Mhm. Als wir dann zu Mitumsatzträgern der Plattenfirma wurden, wurde dann
mehr ausgegeben.
Eigentlich, da wurden die Spesen extrem in die Höhe getrieben. Und wir haben dann auch im Sterne-Restaurant in Stuttgart, unsere Plattenfirma war damals die kleine Firma Intercord in Stuttgart, klein, aber oho, mit guten Künstlern. Reinhard May war da dabei, Depeche Mode war dabei.
Okay.
Und wenn wir da eine Geschäftsbesprechung waren, dann wurde die immer mehr ins Sterne-Restaurant verlagert. Und der Chef der Plattenfirma hatte damals auch einen Riesenspaß, weil er hat ja auch natürlich immer mitessen und mittrinken dürfen, wenn der Künstler eingeladen hat. Und da gab es schon Champagner vorneweg. Ja. Und dann hat er im Prinzip erstmal die Weine bestellt und hat gesagt, probiert's einfach mal. Ja. Wenn es euch nicht schmeckt, dann könnt ihr das ja stehen lassen.
Ja.
Und dann haben wir irgendwie mal einfach die Lust und Laune entdeckt, einfach komplett unterschiedlich zu probieren. Italiener, Franzosen, Überseeweine. Und in den letzten Jahren, muss ich sagen, trinke ich aber doch auch zunehmend wieder einheimisches Gewächs, weil ich denke, die Kunst des Weinmachens ist ja eben nicht nur Sonne und ganz viel Sonne.
Ja.
Denn man hat da sehr aufgeholt. Ich finde die deutschen Rotweine, die guten, immer noch etwas hochpreisig im Vergleich. Aber es gibt natürlich sehr leckere. Mhm. Und da ich seit über 20 Jahren Haus auf Mallorca habe ich auch da natürlich genau verfolgt, wie vom Anfang billige Weine nur hergestellt wurden, obwohl da extrem viel Sonne da ist und die ja auch flach anbauen können, wie sie wollen. Da gibt es inzwischen ganz fantastische, speziell auch Rotweine.
Ja, ich habe halt überlegt, jetzt in Bietigheim, ein bisschen bist du aufgewachsen hier in der Region, du kennst ja die Weinregion um dich herum. Und ich wollte ja trotzdem noch eine Überraschung mitbringen und dachte, komm, ich probiere es mal. Ich bringe einfach Trollinger mit. Jetzt bin ich ganz gespannt, was du sagst, weil du hast ja schon gesagt, weil er anders heißt. Geht das so in deine Richtung?
Also ich hab's gern, damit er mir richtig schmeckt, müsste es ein bisschen kräftiger sein.
Ja.
Also der ist, den kann man prima trinken zum etwas derberen Essen oder so, würde ich sagen. Das ist jetzt aber...
Ich finde, das unterscheidet ihn ja auch von diesen ganzen schweren... Ja. Also es wäre für mich sogar fast so ein falsches Gesicht, was man Trollinger aufgesetzt hätte, weil Trollinger per se ja immer ein bisschen eher so fruchtbetont, ein bisschen leichter ist, ein bisschen zugänglicher. Und das ist jetzt eben... Deswegen auch, ich wollte was ganz... Also in seiner pursten Form, das war eigentlich meine Idee, anders... Also der Trollinger.
Also den kann man trinken.
Ja.
Speziell, ich würde sagen, zum Essen. Als reinen Genusswein, wenn man sich abends, ich mache ein bisschen Käse zurecht oder ein bisschen dunkle Schokolade.
Ja.
Und so richtig zum Genuss, quasi nur Wein oder nur ein bisschen was
würde
dazu.
Würde man wahrscheinlich was Kräftigeres.
Würde ich was Kräftigeres bevorzugen.
Ja, ich glaube so, aber jetzt zum Einstieg. Ich meine, was haben wir jetzt ungefähr? Gut, 15:30, ja.
Ist ein bisschen zu eigentlich warm. Eigentlich viel zu früh.
Ja, es ist wie so ein Aperitif.
Ich versuche mir seit Jahren anzugewöhnen, erst ab 20 Uhr.
Okay, heute einen Schluck Ausnahme.
Ja.
Genau. Ich finde es einfach total spannend, was sich in Sachen Trollinger hier tut und fand das so einen ehrlichen Wein. Also so ganz, ganz pur.
Das
keine
ist
keine falsche Farbe, ne? Er ist so.
Von
hell.
Wo?
Das ist jetzt Remstal tatsächlich. Remstal. Also, genau.
Also, ich kenne den nicht, aber.
Ja. Und er hat gedacht, er macht mal was ganz anderes draus, macht ihn unfiltriert, ungeschwefelt, ungeschönt, quasi in seiner pursten Form. Ursprünglicher kann man Trollinger nicht trinken, okay, und auch nicht mit Süße. Oft sieht man sie oder kennt man sie ja mit so ein bisschen, ich glaube, das sind die Viertel des Schlotzer.
Also ich würde sagen, der schmeckt wirklich sehr natürlich.
Ja, ist so. Und er ist ja auch ein bisschen drüber, ne? Also ja, man kann sogar vom Mund.
Darf ich fragen, ja, in welchem Preissegment der
unterwegs ist? Das ist jetzt echt, was schätzt du denn? Das ist echt der Hammer.
Boah,
Weil Trollinger ist ja normalerweise nicht so, also ich würde sagen, man bekommt auch schon gute Trollinger für 6 €.
Also was man so allgemein,
ja, ja,
sogar genau, glaube ich, die Literflaschen.
Ja, das ist wahrscheinlich der teuerste Trollinger.
Entweder, ich wollte jetzt gerade sagen, entweder der bewegt sich auch in der Richtung oder die sagen eben das Spezielle so ökomäßig.
Und es gibt auch nicht viel.
Ja, ja, und dann wird er wahrscheinlich 15
ich
kosten.
Ich glaube, oder? Ungefähr. Also ich glaube, er liegt irgendwie bei 14 €. Ja. Ja, da würden sich die Viertel des Schlotzer wundern und umdrehen. Aber ich denke, es ist trotzdem irgendwas, was hier zur Heimat gehört und so anders sein, tatsächlich, wie er ja auch heißt, ne? Anders sein kann. Und ich finde es total spannend, was sich da gerade tut. Und es muss ja gar nicht sein, dass er so schmeckt wie ein Wein aus Mallorca oder so, weil er hierher gehört und so ist, wie er ist, ja. Aber dann bin ich jetzt auf jeden Fall froh, dass es für dich nicht die schlimmste Überraschung war. Weil ich habe gedacht, wer weiß, wenn ich sage Trollinger.
Oh, nee.
Weil oft eilt ihm ja auch so ein bisschen sein.
Es gibt auch da wirklich solche und solche.
Schön, ja. Macht ihr das manchmal, wenn ihr jetzt zum Beispiel euch an Liedtexte setzt oder so? Ich bin zum Beispiel kreativer, wenn ich einen Schluck Wein trinke oder ein Glas. Wie geht ihr an die ganze Sache ran? Oder hauptsächlich du, ne? Eigentlich.
Also es kann passieren. Also ja, Ingo war jetzt die letzten Jahre extrem krank. Arbeitet sich aber gerade, was Studio angeht, wieder zurück. Hat auch auf dem neuen Album sind auch 3 ganz neue Titel mit drauf, auf dem Best-of. Und dieses, das ich eigentlich auch für ihn geschrieben habe, und unser Verhältnis so ein bisschen beleuchtet, wie es die letzten Jahre auch ein bisschen schwierig war. Dieser Tage heißt es. Und das hat er auch geschrieben, die Musik.
Schön, ja.
Und da hört man Frösche im Übrigen, nur kleine nette Anekdote.
Und Frösche,
das sind erstens mal heißt die erste Zeile in der Tat ein Froschkonzert am Gartenteich. Im Gartenteich. Und das ist wirklich mein Gartenteich hier. Und die Frösche sind meine Frösche zur Brunftzeit. Die waren so laut, dass ich nachts aufgestanden bin und habe sie mit dem Handy aufgenommen. Und die Qualität war so gut, dass man das mit auf die CD nehmen konnte.
Mitschneiden konnte. Ja. Okay, also muss man drauf achten, mit dem Froschkorn.
Ja, unbedingt. Der Ingo, wie gesagt, arbeitet sich jetzt langsam wieder zurück. Und wo waren wir?
Ich meinte, wie ihr an die Songs.
Also wie wir rangehen. Genau. Also möglichst dann doch nüchtern. Also es passiert, dass wenn man beim Wein zusammensitzt, man glaubt, man hätte jetzt einen ganz fantastischen Zweizeiler oder Vierzeiler oder eine Idee. Dann spricht man das schnell aufs Handy, um dann meistens festzustellen, dass unter Drogeneinfluss ziemlich blödsinnige Sachen zusammenkommen. Manchmal allerdings von der Idee her ist es gar nicht so dumm, aber ausgearbeitet wird es grundsätzlich nüchtern. Also wenn ich jetzt am Nachmittag einen Wein trinken würde, würde ich mich nicht hinterher in mein Denkerhäuschen setzen. Das ist wirklich dann so die Arbeitssituation. Ich sage, morgen Mittag, 14 Uhr sitze ich da und dann komme ich am besten erst wieder raus, wenn ich mit mir im Reinen bin, nämlich wenn ich was Gutes kreiert habe.
Hast du früher in der Schule, wenn du jetzt einen Aufsatz geschrieben hast, warst du da auch so wortgewandt wie, also wenn ich jetzt dran denke an Zweifelsmarter, Pfeile, quer durch Herz und Hirn und so weiter, das ist ja schon irgendwie so ein großer Schatz oder da ist irgendwo viel Fantasie, viel Kreativität. Mhm. Hast du das schon früher gemerkt, dass wenn du Geschichten erzählst zum Beispiel, dass man da auch aus viel schöpfen konnte?
Es gibt eine ganz tolle Anekdote zu dem Thema. Als die Seiltänzertraum war unsere Platte 1993 und dann war klar, was kommt jetzt? Jetzt kommt entweder irgendwas ganz Brutales oder wir machen es so wie die meisten Bands, die so erfolgreich waren. Man zerbricht irgendwie daran. Und also hatten wir Abenteuerland in Vorbereitung und wussten natürlich, das muss jetzt, der Druck war enorm, es muss was ganz Tolles werden. Und ich hatte eine richtig gehende Schreibblockade. Also die Songs waren zum Teil schon wirklich weit gediehen und mir mangelte es an guten Texten. Und dann bin ich auf dem Speicher hoch und habe einfach mal so einen Tag in alten Schulheften von mir gelesen. Aha. Und dann habe ich tatsächlich festgestellt, dass ich als junger Kerl beim Thema Fantasieaufsatz, weil es gab es ja mitunter auch ganz frei, dass ich dadurch hochinteressante Sachen abgeliefert habe. Ich habe einen gelesen, den schildere ich aus der Ich-Perspektive eines Füllfederhalters, der gekauft wird von einem kleinen Jungen. Der nimmt ihn mit nach Hause und was der dann alles mit ihm erlebt, in dem, was er da schreibt. Mhm. Und in dem Moment habe ich gedacht, was ist denn mit dir passiert? Wie du mal drauf warst als kleiner Bub. Und jetzt fällt dir nichts mehr ein. Wo ist denn die ganze Fantasie hin? Und das, dann war es, dass der kleine Junge nimmt mich an die Hand und führt mich ins Abenteuer.
Okay, ja, stimmt.
Und so, und dann war der Knoten geplatzt und der Rest war dann in ein paar Monaten einfach da. Also das sind so Sachen, wo man sich dann schon fragt, wo hat man das hergenommen? Ja. Ich frage mich aber jetzt auch zwischendurch immer wieder, hochinteressant, ich habe heute Morgen einen Podcast gemacht mit Hans-Rudolf Kunze, da hatten wir es vom Texten.
Und ja?
Der war bei mir hier.
Ach so, okay, ja.
Und er hat auch dieses Gefühl oft, dass man nur so der Durchgang ist für diese Gedanken. Also die fließen durch einen durch und dann schreibt man sie auf und wundert sich mit einem gewissen Abstand selbst darüber, was man da geschrieben hat, ja, und wie man darauf kam.
Wunderst du dich das bei auch deinen Songs manchmal so?
Ich habe mich, man hat mich schon dabei ertappt, dass man mir Songzeilen aus alten Liedern gesagt hat, die zwei Zeilen, wie findest du die? Und ich habe gesagt,
und das war deine.
Ist aber geil, das hast du geschrieben vor 17 Jahren, was weiß ich. So ich, ja, okay, weil ich habe natürlich auch nicht alles im Kopf, was ich gemacht habe.
Nur die Sachen im Kopf, die tatsächlich veröffentlicht wurden und
ja, nee, auch nicht, wurden. Nicht mal die, aber die, die man permanent live spielt.
Okay.
Also die ganzen Hits natürlich. Ja. Aber da sind schon Sachen versteckt, die hat man dann einmal auf Tour gespielt und dann nie wieder, weil sie eben nicht so im Mainstream sich verfangen haben beim großen Publikum. Und
man testet die Lieder ja schon auch vor.
Am Anfang, die früheren Platten haben wir auch die Songs erstmal live gespielt. Mhm. Das gewöhnt man sich ab, wenn man in so ganz großen Hallen unterwegs ist, weil da muss die Performance schon absolut stimmen. Und da verlässt man sich dann schon auf das, was wirklich zieht. Und ist dann so, dass man vom neuen Album auch nicht immer unbedingt alles live spielt, weil einige Dinge sind spektakulär umsetzbar auch und andere weniger.
Mhm. Was ich mich vorhin gefragt habe, als du es gerade erzählt hast, also das heißt, dass meistens die Musik, die Melodie als erstes besteht.
Das ist meine Arbeitsweise,
ihr dann den Text darauf macht.
Also ich habe es gern ganz frei, am liebsten so ein Playback, das wie eine, wie eine Filmmusik daherkommt und dann kann ich meine Melodie da rein fließen lassen oder also einbetten.
Was ich ja glaube, dass euch auch bis heute noch mal mehr und immer mehr bekannt macht und immer wieder aufs Neue, ist eine Sache, nämlich das ist das, was jeder von Pur kennt, der Party-Hitmix. Genau.
Und jetzt jetzt kommt der neue, der heißt Megamix 3.
Es wird einen neuen geben.
Okay. Megamix 3.0 2020, der ist auf dem neuen Album drauf. Und zwar, das Geheimnis dahinter ist eigentlich, wir haben den uns mixen lassen. Das heißt, ich hab's drauf gesungen, aber da sind ein paar junge Menschen, die das besser können, vermutlich, als wir das selbst können. Und die haben wir da einfach mal probieren lassen und es hat uns ganz
beim
gut gefallen.
Neuen.
Ja, beim Neuen. Und der geht auch los mit etwas, was im alten Party-Hitmix eben nicht drin war, Abenteuerland. Das war ja da gar nicht drin.
Stimmt, das ist da gar nicht drin.
Der Tango war da nicht drin und es sind zwei, drei ganz neue noch mit drin. Aber kein Party-Hitmix ohne Lena. Das muss natürlich irgendwie auch drin sein.
Was ist die Geschichte hinter Lena?
Lena, also das Schlimme, wenn es nicht Lena geheißen hätte, dann hätte es Ute geheißen. Das klingt aber ganz furchtbar, weil die Frau, um die es ging, die hieß Ute.
Ach, oh.
Aber ansonsten ist da nichts Spektakuläres dabei. Es hat ein kleines bisschen das Taufverhalten der Deutschen verändert. Also nach dem Song war Lena, ich glaube, die folgenden 5 Jahre der weibliche Taufname Nummer 1.
Wann kam Lena raus?
90 sowas.
Okay.
Oder 91. Also gerade zum Beispiel
Lena
Meyer-Landrut und so. Also das
sind die.
Das ist alles, das ist genau das. Also
wegen
ab 90 heißen alle wegen uns Lena.
Lena. dieser, genau beim Party-Hitmix. Ich habe mich gefragt, weil auch auf Konzerten jetzt zum Beispiel die Leute dann tatsächlich so weiter singen, anstatt im Lied, wie es auf dem Hitmix weitergeht? Mhm. Also was fängt der an?
Der Original-Hitmix, ich glaube, du bist nicht hart, kann ich sagen.
Genau.
Ich glaube, mit Freunden fängt er an.
Okay.
Du bist.
Ja, genau.
Ich glaube, so fängt er an.
Und dass man dann, wenn Freunde dann auf dem Konzert spielt, dass sie dann weiter singen wie im Hitmix. Könnt ihr selber, ihr fünf, den Hitmix noch gut hören?
Da wir ihn quasi nie gehört haben. Wir haben ihn auch nie gespielt. Eigentlich ist er reduziert auf Veranstaltungen wie, wenn man uns gern im Fernsehen sieht, bei bestimmten Veranstaltungen, wo sowas eben durchkommt, sei es der ZDF-Fernsehgarten oder bei dem Kollegen Silbereisen, haben wir letzte Woche den neuen Party-Hitmix aufgezeichnet. Okay. Wir dürfen dann meistens noch ein neues Stück und dann ist aber der Party-Hitmix extrem gewünscht. Live war der für uns ja gar nicht wirklich eingeplant, dass wir den spielen. Wir spielen ja die ganzen Songs im Original.
Ganz, ja. Wenn du auf der Bühne bist, gibt es irgendein Lied, auf das ihr euch als Band immer am meisten freut oder ist das immer so albenabhängig und tourabhängig?
Also das Wichtige ist, die neuen Stücke so in das Programm zu integrieren, dass auch die den Leuten richtig Spaß machen. Also es ist dieses Auf und Ab richtig zu dosieren zwischen diesem Heulen und nächsten Song wieder unglaublich. Mhm. Also diese Achterbahnfahrt richtig zu organisieren, dass es nirgendwo hängt und klemmt. Oder ich finde ja, das Allerschlimmste, was passieren kann, ist, dass jemand auf die Uhr guckt während eines Pur-Konzertes oder auf die Toilette gehen muss, wenn er nicht vorher richtig war. Und dann fragt man sich immer, bei welchem Lied gehen die meisten auf die Toilette?
Ah, das guckt ihr.
Nein, das kriegen wir aber mit. Okay. Das kriegen wir gesagt. Das gucken wir nicht. Die Zeit habe ich da nicht. Aber man kriegt das mit, dass die Crew dann sagt, also da ist eine Stelle, da sind zwei ruhige und dann meistens beim zweiten sieht man dann doch, wie die Leute mal kurz verschwinden, damit sie möglichst wenig verpassen. Die denken, da verpassen sie vielleicht am wenigsten. Und dann versucht man das noch zu straffen oder so umzustellen, dass die gar keine Chance haben. Die dürfen nicht auf die Uhr
Klo gehen
und nicht aufs Klo gehen am besten.
Alles verboten.
Und dann stellen die plötzlich fest, boah, die sind fertig und jetzt haben die 2 Stunden 40 gespielt und die Zeit verging wie im Flug. Mhm. Dann haben wir es richtig gut gemacht. Dann stimmt auch die Show. Ich glaube, es sind keine Einzelmomente, sondern wenn du bei den Zugaben angekommen bist, also wenn der Bogen richtig gespannt war und die Leute richtig am Ausrasten sind, dann sind die Zugaben das, wo die Band sich richtig entspannt, weil dann die Konzentration so ein bisschen nachlassen darf, sind auch meistens dann ganz, ganz die große Hits, die man dann am Schluss noch abfeiert. Und da ist es dann gelaufen. Da hat man das Gefühl, okay, jetzt ist Genuss angesagt und dann gehen wir von der Bühne. Und dann sind wir durchgeschwitzt und so glücklich, wie wir zumindest in unserem Leben bei nichts anderem sein können.
Was folgt danach, wenn ihr von der Bühne geht?
Da kämpft und freut sich jeder über seine Euphorie. Und ich glaube, ich bin da schon immer mit der Extremste. Es ist bei mir auch, es liegt einfach so im Charakter drin. Ich feiere extrem und ich kann auch brutal ins Loch fallen, wenn so eine Tour dann vorbei ist. Oder auch mal alleine im Hotelzimmer. Oder so. Wenn mich das Kalte dann packt, wenn das Heiße durch ist. Mhm. Und Im Normalfall ist das heute so, dass die Herren etwas gemäßigter unterwegs sind. Das heißt, wir treffen uns eigentlich mit vielleicht noch ein paar Freunden dabei, schon an der Hotelbar. Und da wir inzwischen nicht mehr mit einem großen Tourbus fahren, ist das auch wichtig, weil im Tourbus hätte man dann immer die Möglichkeit, in der Lounge sich noch zusammenzusetzen und da zu klönen. Wir haben aber festgestellt, dass wir einfach ein bisschen früher im Bett sind, wenn wir nicht mit dem Bus fahren. Erstens mal, weil man schneller fährt mit Autos und weil es eine individuellere Art von Reisen ist.
Also auch das hat sich irgendwann nach 40 Jahren geändert.
Ja.
Udo Jürgens war ja auch eine Person, die dich da geprägt hat. Hattest du mal die Chance, mit ihm zu singen?
Ich habe mit Udo nie gesungen. Mhm. Das hat sich nicht ergeben, aber wir haben für ihn gesungen an seinem 60. Geburtstag. Mhm. ZDF hat übertragen, Samstagabends aus Innsbruck. Wir haben ein ehrenwertes Haus. Haben wir für ihn gespielt, in pur Manier, also ein bisschen kräftiger als im Original. Mhm. Und ich war Roadie bei ihm als Anfang 20er.
Ja, deswegen, das hatte ich.
Und
ja.
Dann hatten wir ganz lange natürlich Pause und er hat dann irgendwann in einem Interview gesagt, er schätzt diese neue Band pur sehr, die er da im Radio hört, ohne zu wissen, wer das ist.
Dass du damals mit ihm unterwegs warst.
Genau, und als wir uns dann bei einer Fernsehshow, in der wir beide aufgetreten sind, getroffen haben, hat er mich in der Tat auch wieder erkannt. Es hat ein bisschen gedauert, weil er nicht wusste, wo er mich hintun soll. Und ab da sind wir tatsächlich öfters mal intensiver ins Gespräch gekommen. Ich habe ihn öfters auf Konzerten besucht und waren wir hinterher noch was trinken und über, was waren die Themen? Gott und die Welt und Musik und Frauen. So was.
Hast du so eine, ich weiß nicht, Spotify-Playlist oder irgend so eine Playlist, die bei dir immer wieder läuft, also die man so mit seit Jahren mit sich herzieht und alle Lieblingssachen drin sind?
Ich bin so ein Späteinsteiger bei sowas. Ich habe die CD. Ja. Ich habe Vinyl verteidigt. Mhm. Als alle gesagt haben, dass in ein paar Jahren weiß keiner mehr, was eine Vinylplatte ist, habe ich gesagt, ihr spinnt doch. Jeder will doch dieses Ding aufmachen und dieses großen, wunderschönen Booklets anschauen mit den tollen Fotos. Dann so ein kleines Plastikteil, nie im Leben. Und jetzt ist die CD im Auslaufen. Und ich benutze natürlich schon auch die Streaming-Dienste. Mhm. Aber bei mir macht die Listen eigentlich meine Freundin. Mhm. Also die ist bei uns der DJ, wenn wir im Auto sitzen. Mhm. Ich lasse mich dann immer sehr gern überraschen. Und wenn ich drauf drücke, dann kann es schon passieren, dass da die Beatles rauf und runter laufen. Okay. So wie es auf Vinyl auch wäre.
Ja, das wäre nämlich die Frage gewesen, was da so läuft. Also wenn man sich fragt, was du privat dann so hörst. Zum Wein, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, in Bietigheim-Bissingen ist ja irgendwie deine Heimat, dein Zuhause. Hast du so einen Lieblingsplatz irgendwo hier in der Nähe?
Definitiv,
oder irgendwo,
mein Garten. mein Haus und mein Garten, und zwar einfach deshalb, weil das der Ort ist. Ich habe einen sehr großen Garten, mhm, und der liegt auch sehr schön am Rand. Und da gibt es mit Teich und meinem Hirnhäusle, okay, mein Arbeitspavillon, mhm, mit Rehen. Wir haben drei Rehe, die uns fast täglich besuchen. Mhm. Die sind auch in dem Teich, die baden da auch.
Was?
Wir haben Eichhörnchen, wir haben jede Menge Vögel, wir haben zwei Katzen, die frei nach draußen und ins Haus reinkommen. Und das ist mein Refugium. Wenn ich da von außen die Tür zumache, A, kann keiner reingucken. Mhm. Und B, ist es, da ist der Jogginghosen-Hartmut unterwegs. Oder gegebenenfalls auch der nackte Hartmut, weil er gern Sauna macht und dann einfach nackt über den Rasen rennen kann, weil
niemand schaut.
Und das ist so. Und deshalb ist das mein Lieblingsplatz. Ich habe das jetzt vor allem in diesem Jahr während Corona natürlich extrem zu schätzen gelernt, weil ich da mal wusste, wie es den anderen jetzt gerade geht, die nicht raus dürfen und die keinen so großen Garten und so ein schönes Haus haben. Und da habe ich gedacht, also für diese Fälle ist das zweifellos die beste Möglichkeit, wie man das überwintert kann.
Ja, das stimmt. Aber es gibt jetzt keinen so Aussichtsplatz über
Weinberge
oder so. Doch,
aber die habe ich dann nicht. Doch, ich habe meiner Freundin, die ja nicht von hier ist, okay, meine Lieblingsplätze schon gezeigt. Ich habe mein Bänkchen auf den Weinbergen. Ich bin ja nicht in Bietigheim geboren und aufgewachsen, sondern erstmal in Groß-Ingersheim, mhm, 5 Kilometer weg.
Ach so, gut. Okay.
Und dann zum Gymnasium, zur 5. Klasse, dann nach Bietigheim und später dann von Ingersheim nach Bietigheim gezogen, okay, als das zu heftig wurde mit dem Abenteuerland in Ingersheim. Wollten die Leute, die
ist auch so eng im Raum dann doch noch die mal ein bisschen
Kaffee
mehr Abenteuer
trinken bei mir so am Sonntagnachmittag. Und dann bin ich Papa geworden und habe ich gesagt, jetzt müssen wir an der Lebenssituation ein bisschen was ändern. Und das war dann okay. Aber das Bänkchen, wo der erste Joint geraucht wurde, Alter lasse ich jetzt weg, das war mit dem Mofa in die Weinberge rein und oben am Schlösschen, da gibt es ein kleines romantisches Schlösschen, in dem sogar ein Schulfreund für mich auch gewohnt hat. Das waren also die Schlossherren.
Wahnsinn.
Und da gibt es eine wunderschöne Aussichtsplattform. Das ist einer meiner Lieblingsplätze. Oder eben, wo wir am Lagerfeuer Musik gemacht haben, einfach die Gitarren auspacken und die Mädels beeindrucken. Das war mein damaliger Schlagzeuger und ich, wir waren ein eingespieltes Team. Wir haben dann immer Jim Croce hat er immer gern gespielt, Neil Young und solche Sachen. Mhm. Und dann schmolzen die Mädels dahin. zumindest für die paar Minuten am Lagerfeuer.
Bis dann die Teile wieder eingepackt wurde. Ja, lass uns doch nochmal anstoßen. Es hat mich sehr gefreut.
Ja, mich auch.
Prost.
Prost.
Und vor allem bin ich froh, dass ich jetzt mit dem Wein doch gar nicht so schlecht lag.
Das war mein Gespräch mit Hartmut Engler. Das nächste Mal gibt's dann einen Riesling von der Nahe zusammen mit einer großartigen Schauspielerin, auf die ich mich jetzt schon freue. Euch sage ich danke fürs Zuhören. Ich hoffe wie immer, dass euch unser Gespräch genauso viel Spaß gemacht hat wie mir. Und ich freue mich, wenn ihr zum nächsten Glas Wein auch wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.